Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Und er fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, der wird es retten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, als Lehrer in der Grundschule, da freue ich mich natürlich, wenn ein Schüler oder eine Schülerin eine gute Antwort gibt, die entweder einfach richtig oder intelligent ist, eine gute Idee, und dann reagiere ich entweder super oder richtig gute Idee. Ich denke mal, das ist das Normalste von der Welt. Eine ähnliche Situation begegnet uns im Evangelium. Jesus, der Herr und Meister, stellt seinen Jüngern eine zentrale Frage: Für wen halten mich die Menschen? Und dann antworten sie nach ihrem besten Wissen und Gewissen, was sie so gehört haben, was über Jesus gesagt wird. Keine Reaktion von Jesus, sondern eine Nachfrage, so eine Frage hinterher und eine Frage ins Herz, in die Tiefe: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus, wie ein Musterschüler, meint man, trifft dann voll ins Schwarze. Du bist der Messias Gottes oder du bist der Christus Gottes. Das heißt, der Gesalbte Gottes, der Retter, auf den alle warten, der von Gott Gesandte. Eigentlich doch eine Einser-Antwort. Also er erkennt in Jesus nicht nur einen Menschen, sondern den Messias Gottes. Der Lehrer würde eine gute mündliche Note geben, aber Jesu Reaktion: Kein Lob, sondern nur, er befiehlt, er gebietet, niemandem etwas zu sagen. Ist doch seltsam. Die Antwort war doch richtig. Und die anderen Leute sagen ja alles Mögliche über Jesus, auch allen möglichen Unsinn. Die müssen doch erfahren, was stimmt und wer er wirklich ist. Ein Hinweis am Anfang des Evangeliums kann uns helfen, ein bisschen tiefer zu verstehen, was da eigentlich passiert. Es heißt da, dass Jesus in der Einsamkeit gebetet hat. Also er hat sich zurückgezogen, er betet, er hört auf Gott, der Heilige Geist erleuchtet ihn. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber es ist wohl in die Tiefe gegangen, und nach diesem Gebet, da stellt er dann die Fragen. Nach dem stillen Gebet kündigt er dann sein Leiden und Sterben an. Nach dem stillen Gebet kommt dann auch die Belehrung, wie das denn eigentlich geht, ein Jünger Jesu zu sein. Und es deutet eben darauf hin, dass in der Stille was Tiefes in Jesus vorgegangen ist, dass er aus der rein menschlichen Logik irgendwie rausgegangen ist und dass er tiefer verstanden hat, wo es mit ihm hingehen wird. Und da kann dann die theologisch vielleicht richtige Antwort von Petrus vermeintlich richtig sein, aber sie ist eigentlich oberflächlich, sie ist formell, es ist wie so eine Formel, ja, du bist der Gesalbte Gottes. Vielleicht auch, wenn ich Sie fragen würde: Wer ist denn Jesus Christus? ja, Katechismus oder Glaubensbekenntnis. Ja klar, der Sohn Gottes. Also das ist ja keine falsche Antwort. Aber in der Situation geht es um etwas Tieferes. Und Jesus realisiert genau das, dass irgendwie die Antwort nicht tief ist und befiehlt dann lieber zu schweigen. Es wird so weit kommen, dass Petrus nämlich Jesus verleugnet, dass er plötzlich gar nicht mehr versteht, wer Jesus ist, dass er nicht will, dass Jesus leidet. Also er hat zwar formell irgendwie das Richtige über Jesus gesagt, aber die Antwort war irgendwie nicht, die war nicht existenziell, die war nicht voll, die war nicht ganz. Und jetzt im 21. Jahrhundert, da machen sich vielleicht nicht so viele Leute wie damals im Judentum, da hat jeder vielleicht über Gott nachgedacht und ob er der Messias ist und nicht, sind es vielleicht nicht die hauptsächlichen Gedanken, die so in unseren Köpfen rumschwirren, aber ich habe die Vermutung, dass eine ähnliche Oberflächlichkeit über Jesus sich selbst in der Kirche und unter vielen auch in mir eingeschlichen hat. Wenn man heute jeden von uns in der geheimen Kammer seines Herzens oder ihres Herzens fragen würde, wer ist Jesus für dich? Was wäre ihre Antwort? Kann es sein, neben dem, ja, er ist der Sohn Gottes, kann es sein, dass wir auch vielleicht unbewusst ein oberflächliches und vor allem von unseren eigenen Vorstellungen geprägtes Bild von Jesus und vom Glauben haben? Ich habe vor kurzem mal wieder reingeschaut, die ist sehr empfehlenswert, eine Dokumentation von der BBC, 2002 rausgekommen, und die heißt The Century of Self, also das Jahrhundert des Selbst, des Ich. Und darin wird nachgezeichnet, wie von Sigmund Freud ausgehend und Anne Freud und einigen weiteren Psychologen die Gesellschaft im 21. Jahrhundert und auch die Politik ganz bewusst in eine Richtung gesteuert wurde, die in Richtung Konsumgesellschaft geht, in Richtung einer Verlangensgesellschaft und nicht nur einer Bedürfnisgesellschaft. 1927, müssen Sie sich vorstellen, hat ein Banker an der Wall Street zu diesem Thema gesagt, wir müssen Amerika von einer Bedarfskultur zu einer Verlangenskultur umwandeln. Die Menschen müssen trainiert werden, zu verlangen, neue Sachen zu wollen, auch wenn die alten noch nicht gänzlich verbraucht sind. Die Sehnsüchte eines Menschen müssen dessen Bedürfnisse in den Schatten stellen. 1927, finde ich, könnte genauso 2025 sein. Wenn wir Werbung gucken, wenn wir so, wie man so lebt, auch hier, wo wir materiell so gesättigt sind, nicht das ständige Gefühl, ich brauche noch was, ich muss noch haben, der nächste gefühlsmäßige Hype und so weiter. Also da gibt es etwas im Century of Self, und es geht tiefer als nur, ja, die Medien und die Geschäfte wollen halt Geschäft machen, sondern es geht darum, nicht nur zu schauen, was braucht der Mensch wirklich, sondern er soll am besten um sich selber kreisen und eins nach dem anderen, was brauche ich noch, was tut mir gut, alle meine Gefühle maximal befriedigen, Leben auskosten, nichts verpassen, mich erstmal und nur um mich selber kümmern. Jetzt, ich überzeichne ein bisschen vielleicht, aber verstehen Sie mich nicht falsch. Davon, glaube ich, ist wirklich viel da in unserer Zeit, dass wir empathisch mit uns sind, Selbstfürsorge betreiben, dass wir auf uns schauen und Grenzen achten. Das ist gut, dagegen möchte ich gar nichts sagen. Aber was unhinterfragt in unserer Zeit so da ist, ist ich meiner mich mir, Gott segne alle vier. Also ein ständiges erstmal ich und dass es mir gut tut, und dass alles, was ich so brauche, immer erfüllt ist, Wohlfühl und Wellness, Lifestyle und Bedürfnisbefriedigung. Und vielleicht, und das ist das Gefährliche, übertragen wir sowas auch auf Gott. Übertragen sowas auf Jesus. Der Petrus damals überträgt auf Jesus, dass er der neue politische Messias ist. Vielleicht übertragen wir auf Jesus insgeheim oder manchmal versteckt, ohne es zu spüren, dass er von einem Tag auf den anderen unsere Probleme wegnimmt, dass ich immer, wenn ich in die Kirche gehe oder bete, es sich gut anfühlt, dass es mir gut geht damit, meinem Seelenfrieden dient. Und wenn nicht, kann es sein, dass ich es vielleicht sogar sein lasse. Wieder zugegeben, ist womöglich überspitzt. Und wenn Sie frei davon sind, dann sagen Sie laut Halleluja. Etwas davon scheint, glaube ich, in der heutigen Zeit auch in der Kirche schnell drinnen zu sein. Und deswegen müssten wir uns wie Petrus damals von Jesus hinterfragen lassen, ja, wer bin ich denn für dich wirklich? Was überträgst du vielleicht auch auf mich? Welche Vorstellungen? Und was und wer bist du bereit, mich anzunehmen, mich kennenzulernen, wie ich wirklich bin? Und nur dann haben wir auch die Kraft, die Lügen dieser Zeit auch irgendwie, ja, eigentlich aufzudecken. So schön es sein mag, sich um sich selbst die ganze Zeit zu kümmern, um sich selbst zu kreisen, aber eigentlich ist es eine ziemlich langweilige Sache. Und eigentlich etwas zwar Bequemes, aber da ist keine Fülle im Herzen. Da wird unser Herz eigentlich lahm und fahl und träg. Jesus hat komplett ein anderes Konzept. Er sagt, wenn du das Leben gewinnen willst, musst du es verlieren um meinetwillen. Also nicht Century of Self, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern Gott im Mittelpunkt steht, ich um ihn kreise, fasziniert bin von ihm, ihn suche und den Nächsten, die Liebe am Nächsten, zu schauen, wer braucht mich, was ist meine Aufgabe, dass ich befreit werde, zu schauen, was ist mein Platz in dieser Welt, ich habe einen Auftrag und ich lebe für etwas Größeres, für jemand Größeren als mich selber. Und das kann zu einem Genuss werden. Es ist erstmal oft eine Überwindung und es kann sich erstmal wie Sterben anfühlen oder eben wie ein Verpassen. Und vielleicht, wenn man sich auch noch mit anderen vergleicht, was man nicht machen sollte, aber macht man ja schnell. Aber wir dürfen Jesus vertrauen. Wenn wir das wagen, dass wir sagen, Jesus, du bist meine Nummer eins und ich will dir folgen und so leben, wie du gelebt hast, werden wir nichts verpassen, sondern die wahre Fülle des Lebens erleben, die viel größer ist als unser eigenes Ich. Amen.